Ja, herzlich willkommen heute zu unserem Viva Talks Podcast. Heute haben wir den Erik Grüßig als Gast. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Erik.
Florian, freut mich auch sehr.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Ganz toll, dass du da bist. Ja, heute reden wir mal über Kennzahlen aus der wirklichen Unternehmerpraxis, die man jetzt vielleicht nicht aus dem BWL-Studium gleich auf den ersten Blick kennt, so Dinge wie Deal Pipeline, CPA, CLV. Da sind wir super gespannt. Vielleicht magst du uns erstmal einen kleinen Überblick geben, Erik, dass alle wissen, was du so machst, was dein Business ist und warum solche Kennzahlen für dich wichtig sind.
Absolut, sehr gern, Florian. Also mein Name ist Erik Grüßig. Ich bin Inhaber einer Digital-Marketing-Agentur und wir sind auch Bildungsträger. Wir haben den Sitz in Leipzig und wir sind in den letzten 2 Jahren von 3, 4 Mitarbeitern auf über 40 mittlerweile angewachsen. Auch 8-stellige Jahresumsätze, die wir jetzt das erste Mal eingefahren haben. Und zu meinem Background, ich selbst bin studierter Betriebswirt, Bachelor, Master in BWL gemacht. Damals schon Fokus auf Kennzahlen gehabt, also das heißt Accounting and Finance und strategische Unternehmensführung und Marketing immer mitgemacht. Und dort ist mir gerade auch so eingefallen oder aufgefallen, als ich dann in die Wirtschaftsprüfung eingestiegen bin, dass irgendwie sich niemand so für die Kennzahlen interessiert, die für uns irgendwie im Studium immer so die wichtigsten waren.
Ja. Ja, da ist mal einiges dran. Gibt's denn so vielleicht zum Start die eine Kennzahl, wo du sagst, das war für dich so der Game Changer, als du begonnen hast, in deinem Unternehmen da auch mehr, sagen wir mal, datengetrieben zu arbeiten?
100% und das ist der Customer Lifetime Value. Das ist sowas, das habe ich in meinem Studium noch nie gehört. Ja. Und für mich war das auch so ein Punkt, so ein krasser Augenöffner. Customer Lifetime Value heißt Kundenwert. Oder mal es zu Deutsch übersetzen. Das heißt, wie viel Umsatz macht man mit einem Kunden und zieht davon ab alle variablen Kosten, die durch den Kunden entstehen. Mhm. Weil das bestimmt im Wesentlichen, wie profitabel ein Unternehmen ist. Also das heißt, da gibt's immer, das wird manchmal so rumgeworfen, Starbucks macht an einem Kunden irgendwie $8,000. Und das heißt, die können halt auch viel Geld ausgeben, um einen Kunden zu gewinnen. Aber problematisch ist, das ist eine Kennzahl, die man halt nicht so einfach ablesen kann.
Okay, verstehe ich. Ja, und wie macht ihr das jetzt mal ganz konkret, den Customer Lifetime Value zu messen?
Also bei uns ist es oft so, also wir kalkulieren den Customer Lifetime Value immer so in Zeiten. Also weil Customer Lifetime Value ist nett, wenn ich über 40 Jahre 8.000 Euro Umsatz mit einem Kunden mache, da ist aber auch eine Wette, die ich eingehe, dass es uns in 40 Jahren noch geben wird, dass in 40 Jahren auch noch die Kunden sich so verhalten, wie sie sich gerade verhalten.
Ja.
Das heißt, man schaut sich eher so Customer Lifetime Value nach 30 Tagen an, Customer Lifetime Value nach, je nachdem, wie es für das Unternehmen sinnvoll ist, nach einem Jahr. Und zum Beispiel so über die Totalperiode 10 Jahre Kundenbindung. Ja, also das heißt, jetzt zum Beispiel, das ist nicht so richtig reguliert, dass man jetzt sagen kann, das kommt rein, das kommt raus, weil es eben kein HGB gibt, keine IFRS gibt, die uns da irgendwie vorschreiben, wie der zu kalkulieren ist. Aber jetzt so in der Praxis schaue ich mir immer an, was ist denn so der erste Kauf, den der Kunde macht? Mhm. Also wenn ich dort schon sehe, der unterschreibt einen Vertrag, wo ein Jahr lang Zahlung drin ist, 3.000 Euro pro Monat, sind wir bei 36.000 Euro Customer Lifetime Value. Mhm. Da kann man dann nochmal mit reinschauen, okay, wie viel Stornos haben wir da, wie viel Ausfallwahrscheinlichkeit ist normalerweise in der Zielgruppe mit normal. Aber ich kann schon mal eine grobe Richtung da mir ableiten. Also ist der Customer Lifetime Value 5-stellig, ist er hoch 5-stellig oder ist er eher 3-stellig?
Okay.
Ne? Also dafür ist er wichtig und wir schauen uns den auch oft in Kombination mit den Kosten an. Mhm. Was kostet es uns, einen Neukunden zu gewinnen?
Okay.
Weil das ist oft so die bestimmende Größe, ob ich dann auch mal mit sage, bei uns ein Geschäftsmodell lohnt sich, das nachzuverfolgen, dass man mal so grob überschlägt, was ist denn so der Kundenwert, der dabei entsteht? Und was kostet es uns eigentlich, so einen Kunden zu gewinnen?
Okay, aber der Customer Lifetime Value, der ist dann quasi erstmal rein umsatzbasiert oder schaust du da schon, was kommt da auch Marge raus?
Da kommt, also man muss wirklich drauf schauen, wie viel Marge kommt raus.
Okay.
Das ist immer noch sowas in der Online-Marketing-Welt oder zum Teil auch in der Venture-Capital-Welt wird Tatsache oft nur auf den Umsatz geschaut. Mhm. weil die halt oft Geschäftsmodelle haben, die nahezu keine variablen Kosten haben. Mhm. Also das heißt, für ein Softwareunternehmen sind die variablen Kosten, die durch einen zusätzlichen Kunden entstehen, so gering, dass man einfach sagt, wir schauen nur auf den Umsatz.
Okay.
Aber wenn wir jetzt, wir haben ja auch öfter mal mit kleineren Unternehmen mit zu tun oder auch bei uns, da entstehen zum Beispiel durch einen neuen Teilnehmer entstehen jetzt nicht so hohe Kosten, weil wir ja viel videobasiert machen, aber wir haben ja trotzdem noch variable Kosten, Vertriebskosten, die mit entstehen. Wir haben variable Kosten, dass wir Dozenten haben, die die Leute betreuen. Wir haben variable Kosten, dass wir Leute haben, die sich um die organisatorische Abwicklung mit kümmern. Mhm. Das heißt, man muss schon auch so einen kleinen Kostenblock immer mit reinrechnen.
Okay, verstehe. Und wenn ihr das jetzt ausgerechnet habt, jetzt habt ihr euren CLV quasi ermittelt und dann kannst du ja quasi, oder dann geht es ja am Ende drum, dass du schaust, okay, wie viel kann ich dann ausgeben für einen Kunden? Wie legst du da den Abstand fest? Also wie stark muss quasi der Unterschied sein zwischen dem, was der Kunde quasi wert ist und dem, was du für die Kundengewinnung investierst?
Also für mich ist so ein Minimum, das muss so jeder Investor für sich so selbst festlegen, das Minimum ist 4:1 für mich so. Also dass ich sage, ich will mindestens das Vierfache von dem, was ich wahrscheinlich ausgeben muss, um den zu gewinnen, will ich an Marge mit drin haben. Das lässt mir halt noch Puffer mit drin,
ja.
Ob sich das Ganze lohnt oder nicht, weil wenn das Ganze zu eng ist, dann kann es immer dafür sorgen, dass wir dann doch bei plus minus null landen oder eben gerade beim Customer Lifetime Value. Das heißt ja nie, wenn der Kunde jetzt für 36.000 Euro abschließt, dass jetzt 36.000 Euro auf meinem Konto sind, sondern die 36.000 Euro werden wahrscheinlich so in so 13, 14 Monaten insgesamt mal auf mein Konto geflossen sein.
Ja.
Aber die Kosten, die ich habe, um ihn zu gewinnen, sind in der Regel immer vornweg fällig.
Ja, okay. Ja. Und wie oft schaust du dir das Ganze an? Also ist das was du täglich machst oder einmal im Monat? Oder wie oft triffst du dann damit Entscheidungen?
Dadurch, dass es bei uns ja immer ein Produkt ist, was wir verkaufen, schaue ich mir den Customer Lifetime Value so circa einmal im Quartal an.
Ja.
Das heißt, ich schaue mir dann unsere BWA mit an, schaue mir an, welche Punkte würde ich in die variablen Kosten damit reinzählen und breche das damit runter, dass ich sehe, erreichen wir unseren Customer Lifetime Value oder sind unsere Kosten doch viel höher als das, was ich damals so überschlägig, so über den Daumen gepeilt habe.
Ja.
Was ich aber wöchentlich kontrolliere, sind unsere Customer Acquisition Costs, also praktisch der Gegenspieler davon. Mhm. Was zahlen wir oder was werden wir wahrscheinlich zahlen, um einen Neukunden zu gewinnen?
Okay, und die sind dann überwiegend getrieben von den Marketingkosten für bestimmte Werbemaßnahmen. Was spielt da so mit rein? Was sind da die Hauptkosten in dem Bereich?
Also bei uns ist viel Facebook-Werbung. Also ich kenne auch viele Unternehmen, die machen Google-Werbung, aber oft ist es die Werbeplattform. Oder es gibt auch welche, die haben wirklich erfolgreich laufende Unternehmen, die laufen halt auf Offline-Marketing, also Plakatanzeigen, Zeitungsannoncen, Flyer verteilen. Also das heißt, dort, das sind oft so die großen Kostenblöcke dafür. Mhm. Und da muss man eben auch seine Conversion Rates kennen. Da fällt gerade der deutsche Begriff dafür gar nicht ein.
Ja.
Ich weiß nicht, wie man es sagen würde, Florian.
Ja, sowas wie Umwandlung von Kunden oder von Leads in Kunden, irgendwie so. Es gibt nicht so einen super Begriff.
Wie viele Kontakte werden dann auch wirklich zum Kunden, ne? Dass ich dann auch meine Quoten kenne. Mhm. Weil dann kann ich sagen, okay, ich brauche zum Beispiel 10 Kontakte, um einen Kunden zu gewinnen.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt alle 10 Kontakte, die ich erreicht habe, kann ich einfach das, was ich dafür ausgegeben habe, um 10 Kontakte zu erreichen, mal 10 rechnen, dann weiß ich, was mich ein Kunde ungefähr kosten wird.
Okay. Und hast du eigentlich für diese Tätigkeiten, die du da vornimmst, hast du da spezialisierte Tools oder ist das so ein Excel-Projekt?
Da gibt es leider noch keine guten Tools dafür, weil das wirklich, das ist so ein Excel-Projekt. Also das kommt immer so ein Stück drauf an, in welcher Phase reden wir, weil mir werden auch Geschäftsmodelle angeboten.
Okay.
Leute kommen darauf zu und das heißt, viele Sachen versuche ich eigentlich immer wegzuschieben, um den Fokus zu halten.
Mhm.
Und da ist für mich so eine ganz grob überschlägige Rechnung. Was kriegen wir was verdienen wir an dem Kunden?
Okay.
Was würde es mich ungefähr kosten, um den zu gewinnen?
Mhm.
Alles klar, hier sind wir in einem Bereich, das lohnt sich in der Regel nicht. Also wenn wir nicht 4:1 haben, fliegt es bei mir direkt runter, weil wir halt auch eine gute Chance haben. Aber wenn das Ganze dann umgesetzt wird, wenn wirklich Geld in Werbung ausgegeben wird, wenn wirklich darüber Kunden gewonnen werden, dann sollte man auch regelmäßig mal drauf schauen, kriegen wir die Zahlen hin, mit denen wir geplant haben, oder sind wir weit davon entfernt. Natürlich wollen wir immer den Kundenwert so hoch wie möglich haben und die Akquisekosten so niedrig wie möglich. Aber wir müssen dann auch immer mal in der Realität schauen, sind wir noch in einem guten Bereich oder, was wir zum Beispiel auch bei uns jetzt gemerkt haben, für uns lohnt sich zum Beispiel dann ein Kanal nicht mehr so stark.
Ja, okay, verstehe ich. Ja, sehr gut. Und würdest du sagen, machst du das für jedes Produkt quasi, diese Analysen, oder versuchst du das zu segmentieren oder übers ganze Unternehmen? Wie kann man sich das vorstellen?
Dadurch, dass wir relativ spezialisiert sind, schaue ich mir das bei uns jetzt nur auf Unternehmensbasis an. Also das heißt, die Leute kommen rein, machen bei uns zum Beispiel die Weiterbildung im Bereich Social Media und Video Marketing. Und wir sind eben noch mit da dran, dass dann noch was in Zukunft mit folgen wird. Aber das heißt, der Weg ist relativ fix bei uns drin. Ja. Da kommt jetzt bald noch eine KI-Schulung zum Beispiel mit rein. Die werden wir aber, dort ist dann die Frage, das müsste man dann auch segmentieren. Wenn jemand reinkommt, macht die KI-Schulung zuerst, kriegen wir dann auch noch so viele Weiterbildungen mit verkauft. Wie ist da der Kundenwert mit dabei? Was zahlen wir an Akquisekosten, damit wir einen Teilnehmer oder ein Unternehmen gewinnen, was bei uns die KI-Schulung mitmacht? Versus, wenn ein Unternehmen reinkommt und zuerst die Marketing-Schulung macht. Das müsste man grundsätzlich segmentieren. Große Finance-Institutionen, die machen das auch.
Okay. Ja, das klingt super. Wir haben heute noch in der Überschrift CPA mit dabei, genau, als Kennzahl. Magst du das mal erklären? Was heißt das, was ist das und was macht man damit?
Genau, das ist der Cost per Acquisition. Ja. Das kommt dann wie immer aus dem angloamerikanischen Raum. Also das heißt, die Kosten pro Neukunde. Also das heißt, man sagt immer, damit wir überhaupt einen Kunden gewinnen können, müssen wir erstmal jemanden haben, dem wir ein Angebot senden. Und damit wir jemanden haben, dem wir ein Angebot senden können, müssen wir erstmal einen Interessenten gewinnen. Und damit wir einen Interessenten gewinnen, müssen wir irgendwo sichtbar sein. Irgendwo in der Welt, dass wir möglichst bei jemandem zu sehen sind, der wahrscheinlich, das heißt, da reden wir von Wahrscheinlichkeiten, Interesse an unserem Angebot hat.
Okay.
Und das heißt, dafür bezahlen wir in der Regel Werbung oder wir machen organisch Social Media, aber es kostet uns ja auch Zeit, das kostet in der Regel auch Mitarbeiterkapazität, das heißt, auch dort sind Lohnkosten mit im Spiel, dass wir alle Kosten, die wir für die Werbung haben, dass wir die auf die eine Seite schreiben und auf die andere Seite, wie viele Kunden haben wir darüber gewonnen und dann werden einfach die Gesamtkosten, was wir für Werbung hatten, dividiert durch die Anzahl an Kunden, die wir dadurch gewonnen haben. Und das gibt uns den CPA oder die Kosten pro Neukunde.
Okay, verstehe ich. Genau, wir haben das schon vorhin gehabt. Das hängt ja ganz stark von den Werbekosten ab. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was davon sagen. Wie kann man sich denn das konkret vorstellen, wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat quasi mit der Online-Akquisition von Kunden? Was kostet denn ein Kunde und wovon hängt das auch ab?
Das hängt sehr stark vom Angebot erstens ab. Also das heißt, bei uns zum Beispiel, wir haben einen sehr starken Unterschied gemerkt, damals Agenturkunden für uns zu gewinnen. Das kostet in der Regel so 25.000 Euro, muss man mal rechnen, was man an so eine Agentur überweist, bis man überhaupt mal Kunden gewinnt. Also das heißt, wir haben da so einen Preis von so 25.000 gehabt versus unsere geförderte Maßnahme. Also das heißt, das Ding ist umsonst. Die Agentur für Arbeit bezahlt uns und die zahlt auch noch Mitarbeiterkosten mit dabei.
Ja.
Das heißt, das Angebot ist natürlich hier auf der Seite mit der Förderung viel, viel attraktiver.
Ja.
Haben wir auch extrem gemerkt, da sind wir halt von, was wir damals bezahlt haben, so circa 1.000 Euro pro Neukunde, runtergefallen auf 100 Euro pro Neukunde.
Okay.
Das heißt, natürlich, je besser das Angebot ist, desto geringer sind die Akquisekosten. Zweiter Punkt ist meistens so Saisonalität. Gestern hat es mir eine Werbeanzeige ausgespielt, Eierlikör zum Löffeln, gibt es irgendwie Omas Bestes oder ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Oma Endes oder sowas. Die machen sonst Eierlikör und dann so ein Dessert. Das passt natürlich in der Weihnachtszeit, ist das natürlich perfekt zu positionieren. Das heißt, dort sind die Akquisekosten saisonal viel, viel günstiger.
Ja.
Das kann man sich auch vorstellen, wenn wir jetzt über Snowboards sprechen, Motorräder. Die haben alle eine Saisonalität. Man kann auch außerhalb der Saison Kunden gewinnen, aber in der Regel ist das viel, viel teurer.
Okay, Ja, und wir haben ja schon gehört, also das Messen quasi der Kunden ist ganz wichtig, dass man auch versteht, dass man noch runterrechnet von den Interessenten dann auf Kunden. Welches Verhältnis kann man denn da ungefähr erwarten? Also wie viele Interessenten brauche ich denn ungefähr, bis ich einen Kunden generiere?
Das kommt immer so ein Stück auf die Branche mit drauf an und wie man die Interessenten gewinnt. Weil wenn man jetzt ganz einfach sagt, melde dich bei mir, wenn du ein Thema mit Steuern hast. Da ist es sehr günstig, einen Interessenten zu gewinnen, weil jeder hat irgendwie so ein Interesse an Steuern, weil jeder muss sie ja auch zahlen.
Ja.
Wenn ich aber jemand ganz Spezialisiertes rausfinden will, dann werde ich aus den Leuten, werde ich mit vielen Leuten sprechen müssen, um mal überhaupt jemanden zu finden, der für mich dann als Unternehmen wieder passend ist. Somit kriegt man zwar die Kosten pro Interessent sehr niedrig, aber man hat dann selbst viel Verwaltungsaufwand. Versus, man kann auch so in den Markt reingehen im Marketing. Wir haben ein ganz spezialisiertes Angebot. Übrigens hier, wenn ihr so einen speziellen Fall habt, dann meldet euch bei uns. Mhm. Das sorgt dann in der Regel dafür, dass viel weniger Interessenten mit rauskommen. Aber der Übertrag vom Interessenten zum Kunden ist dann viel höher. Und da kommt es immer so ein Stück drauf an, wie viel Vertriebskapazität hat man. Weil die meisten mittelständischen Unternehmen haben sehr wenig Vertriebskapazität. Da will man lieber spezifisch sein, dass wir nur Interessenten haben, die dann auch für uns geeignet sind. Versus, wenn wir wirklich so richtig starke Vertriebsorganisationen haben, wie so Telekommunikation. Die haben ja Unmengen an großen Callcentern, die ganze Zeit auch Kontakte anrufen können. Dort kann man auch mal hingehen und den Leuten ein bisschen generalistisch ein Angebot machen. Die haben dann aber einen geringeren Übertrag in der Regel zu Kunden. Eine gute Quote, würde ich sagen, ist oberhalb von 25%.
Okay,
also das ist wirklich sehr gut. Bei uns sind es auch nur 10% aktuell.
Okay, und 10% oder 25% wird jetzt quasi bedeuten, bei 10% jeder zehnte Interessent ungefähr wird ein Kunde am Ende.
Ganz genau.
Und, okay. Und rechnet ihr dann in eure Customer Acquisition Cost auch quasi die Vertriebskosten mit rein? Also was kosten eure Vertriebsmitarbeiter und diese Themen, die sind alle damit dabei?
Ja, also das heißt Marketing, das ist sehr oft in der Regel vollkommen variabel. Mhm. Also das heißt, ich kann 10 Euro am Tag ausgeben, ich kann auch 1.000 Euro am Tag ausgeben.
Ja.
Wenn ich 100 Mal mehr ausgebe, kriege ich in der Regel auch 100 Mal mehr Ergebnisse. Mhm. Das fällt zwar dann so ein Stück, nähert sich dann so asymptotisch so einer Grenze an, aber bis zu einem gewissen Grad kann man das sagen. Vertrieb hat in der Regel immer eine Vertriebsprovision plus nochmal so fixe Kosten, also Einrichtung, Grundgehalt, die Sachen, die sollte man da auch mit reinrechnen.
Okay. Und wenn du jetzt jemanden hättest, der, sag ich mal, relativ neu anfängt mit dem Thema Online-Marketing, was würdest du dem denn empfehlen? Also soll man erstmal einfach ausprobieren, ohne jetzt von Anfang an zu viel sich mit Kennzahlen auseinanderzusetzen? Oder würdest du sagen, nee, sollte hier wirklich von Tag 1 diese Kennzahlen tracken, um da entsprechende Rückschlüsse zu ziehen?
Kennzahlen, also ich glaube, dieses Überschlägige, dass man sich mal so Gedanken macht, was ist denn mein Customer Lifetime Value und was sind denn meine Costs per Acquisition, also zu Deutsch Kundenwert und was kostet mich ein Neukunde, das sollte jeder machen, bevor er überhaupt mit Online-Marketing anfängt, weil das bestimmt eben, lohnt sich das, kann sich das Ganze lohnen oder wird sich das niemals lohnen? Und das ist sowas, das sehe ich auch immer mal als Fehler, dass dann so versucht wird, ein Angebot zu bewerben. Und also das heißt, gerade die Branchen, die oft auf Neukunden laufen, Baufinanzierung zum Beispiel, die brauchen in der Regel immer Baufinanzierungsvermittler, brauchen immer neue Kunden, weil der Bestandskunde, der macht in der Regel dann nicht mehr so viel, wenn er immer eine Baufinanzierung gemacht hat. Und die wollen dann die ganze Zeit ihr Bestandsgeschäft online machen, schalten Werbung dafür, verdienen aber am Kunden eigentlich fast zu wenig, damit sich das überhaupt lohnt. Also das ist dann wie so, ich finde immer wie so, Leitungswasser trinken, was nie in Deutschland ist. Man trinkt zwar Wasser, aber man wird davon immer durstiger.
Ja, okay.
Weil
es
bleibt einfach nicht so viel hängen, wie man das normalerweise von Bestandsgeschäft gewohnt ist, von Weiterempfehlungen gewohnt ist. Das heißt, da sollte man schon mal vorher so überschlägig rechnen. Mhm. Wenn man aber sagt, überschlägig, das passt schon, dann braucht man meines Erachtens nach erst anfangen mit, dass man sich darüber, dass man das die ganze Zeit wieder nachschaut, wenn man dann auch wirklich Geld in Werbung ausgibt. Wenn wir jetzt von organischem Social Media sprechen, das sind ja wie Fixkosten, kann man sagen, Wir machen einfach Social Media, um nach außen hin sichtbar zu sein. Mhm. Müssen erst mal schauen, wer dann überhaupt alles reinkommt. Da gibt es Leute, die versuchen, das dann auseinander zu dividieren. War das jetzt pur Social Media oder war das jetzt noch eine andere Quelle mit dabei? Da verlieren die Leute viel Zeit, die eigentlich, selbst wenn man die Erkenntnis dann gewinnt, wenig Rückschlüsse dann auf operative Tätigkeiten hat. Also ja, entweder funktioniert oder funktioniert nicht. Aber wenn ich jetzt hier detailliert rausrechnen will, war der Oktober besser als der Januar? Das ist dann manchmal auch, versucht man da was zu lesen, was dann im Zweifel aber gar nicht belastbar ist.
Okay.
Aber wenn man Geld ausgibt, dann sollte man auch immer schauen, also das macht man ja in der Regel Direktmarketing online. Also das heißt, du siehst eine Anzeige, trägst dich ein, wir rufen dich an, du wirst Kunde, wirst kein Kunde. Dort im Direktmarketing, da muss man zumindest, auch wenn es nur überschlägig ist, wöchentlich mal seine Kennzahlen miteinander vergleichen. Kommen wir dahin, wo wir hin wollten, oder sind wir weit weg davon, und dann relativ früh das Ganze auch wieder zu streichen oder eben Anpassungen zu machen, dass man jetzt nicht einfach auf gut Glück und auf Hoffnung das jahrelang weitermacht, um dann doch nach Jahren zu merken, hat sich doch nie gelohnt.
Okay, alles klar, verstehe ich. Dann hatten wir heute noch einen Begriff dabei, wo wir mal ansprechen wollten, das ist die Deal-Pipeline. Magst du da vielleicht auch ein paar Worte dazu sagen? Was heißt es und was macht man damit?
Weil dort, das ist ein sehr guter Punkt, ich war damals in der Wirtschaftsprüfung, weiß ich noch, waren wir das erste Mal bei einem Startup.
Ja.
Sonst hatten wir immer relativ gesetzte Unternehmen mit gesetzten Prozessen, und wir haben uns dort die BWA angeguckt und dachten alle so, wer gibt dafür Geld aus? Also dort war nichts. Ja. Also das war ein richtig großes Minus. Ich weiß gar nicht mehr, was die an Umsatz hatten. Das war siebenstellig, irgendwie niedrig siebenstellig, und der Verlust war aber auch siebenstellig. Mhm. Und ich so, also wie, ne? Und die haben natürlich extrem viel in Marketing immer investiert, und für uns vollkommen unverständlich, das verpufft doch alles. Tatsache ist aber so, habe ich dann auch bei mir im Unternehmen mitgemerkt, das verpufft nicht. Das darf halt nur nicht bilanziert werden. Wir haben eben die Kontakte, die wir gewonnen haben. Wir haben hier Anbahnungen, entweder mit Großkunden, mit Kleinkunden. Also das heißt, bevor ein Kunde unterschreibt, gibt es ja in der Regel Vorstufen davon. Die meisten kennen, man macht ein Angebot, und man sollte im Angebot auch hinterher telefonieren. Dann gibt es eine Handschlagzusage, dann irgendwann gibt es einen Vertrag und dann gibt es die erste Abrechnung. Aber es heißt, gerade diese Vorstufen vom handelsrechtlichen Umsatz, das ist in der Regel immer die Deal-Pipeline, dass man sagt, okay, ich habe jetzt über Marketing Kontakte gewonnen, die sind jetzt nicht wertlos, ne? Wo die Bilanzierung sagt, das ist nett, wenn ihr das macht, aber sowas bilanzieren wir nicht.
Ja.
Hat auch seine Gründe, warum man sowas nicht mehr bilanziert, oder weiß ich nicht, ob man es jemals bilanziert durfte. Aber in der Unternehmenssteuerung schaut man sich das schon sehr direkt an. Das heißt, wissen wir, dass nächsten Monat Kunden reinkommen? Wissen wir, dass nächstes Quartal Kunden reinkommen? Und das ist im Endeffekt so die Pipeline, die man sich dann immer anschaut. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen. Die ist halt auch ein bisschen wie Luft. Da kann man halt alles Mögliche reinschreiben.
Genau, aber ist auf jeden Fall ein super Beispiel für ein Thema, was man eben aus öffentlichen Zahlen oder selbst aus den Zahlen des Unternehmens, die irgendwie gebucht sind oder bilanziert sind, wie du sagst, was man überhaupt nicht ablesen kann und was trotzdem eine super wichtige Größe ist, was ich anschauen sollte. Wir machen so zum Abschluss von unserem Podcast immer gern so eine Schätzfrage. Ich würde dich heute mal fragen, aus deiner unternehmerischen Tätigkeit der letzten Jahre, was würdest du sagen, um wie viel Prozent oder wie viel Prozent des Erfolgs deines Unternehmens macht es aus, dass du bestimmte Kennzahlen, die wir heute besprochen haben, anschaust, verfolgst und deine Entscheidungen darauf basieren lässt?
90.
Wow. Ja, das ist eine
90% ungefähr.
Ja.
Das ist was, das habe ich mir relativ stark angewöhnt. Versuchen immer analytisch über Sachen hinwegzugehen oder anzuschauen. Ich schaue mir auch Probleme relativ analytisch an. Oft, also gerade im Wachstum habe ich auch gemerkt, da kommen dann plötzlich Probleme auf, die hat man vorher nie gehabt.
Ja.
Mitarbeiter betrügt einen zum Beispiel, ne? Entfremdet Geld. Aber dann ist so die Frage, wenn ich darüber wütend bin, hatte ich überhaupt einen Erwartungswert dafür oder bin ich einfach davon ausgegangen, das passiert nicht? Klar, als kleiner Betrieb passiert das auch vielleicht nie, Vielleicht passiert es einmal in 30 Jahren, aber die Frequenz fehlt einfach, damit sowas passiert. Aber natürlich, je größer man wird, desto höher wird ja auch die Frequenz und desto normaler werden auch relativ unnormale Dinge. Mhm. Und die Ansicht davon, würde ich auch sagen, die ist so entscheidend, weil wir haben auch ein paar Marktbegleiter mit gesehen, die haben sich selbst zerlegt.
Ja.
Und das heißt, das kann passieren von beim Thema Werbung schalten. Die haben zum Beispiel sich ausgerechnet oder die haben bei uns gesehen, ja, das funktioniert ja alles und du überweist Geld an Facebook. Und das machen die auch. Ja. Die nehmen auch dein Geld entgegen, die spielen deine Werbeanzeige auch aus. Aber wenn sich das Ganze halt nicht mehr lohnt, dann ist halt dein eigenes unternehmerisches Risiko. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch Leute, die uns anrufen und sagen, deren Bildungsträger ist pleite gegangen. Weil die haben halt gedacht, das ist wie damals 2023, als die ersten Werbeanzeigen von uns online gegangen sind, dass man das dann einfach genauso in 25 fortführen kann. Und das merkt man dann eben, dass dann kein Umsatz mehr reinkommt und dann plötzlich kommen noch ein paar Stornos mit rein und plötzlich haut selbst solche relativ einfachen Geschäftsmodelle um. Und auch bei uns jetzt im Wachstum, muss ich auch sagen, ist es ein sehr wichtiger Bestandteil von mir, Entscheidungen niemals impulsiv zu treffen, sondern immer das reflektiert in Daten zu finden. Finde ich das irgendwo in Daten, dass ich meine Entscheidung auf irgendwas stützen kann, dass es nicht einfach nur so ein Bauchgefühl ist, dass ich jetzt sage, die Person ist schlecht, raus oder wir müssen hier einmal alles anpassen, weil zum Beispiel die Agentur für Arbeit lehnt stärker ab. Dort schauen wir uns dann, haben wir auch gelernt, über die Zeit halt zu schauen, geografisch gibt es zum Beispiel Standorte, die einfach pauschal sagen, Online-Marketing, das ist unseriös, Online-Marketing, das braucht die Welt nie. Haben wir Standorte, haben wir auch identifiziert. Und natürlich, je mehr wir dort einreichen, desto höher wird unsere Ablehnungsrate. Aber okay. Das heißt natürlich, konsequent in Zukunft in der Steuerung versuchen, dort nicht einzureichen oder den Leuten halt auch zu sagen, wenn sie sich bei uns melden, Achtung, wir haben bisher schlechte Erfahrungen mit dem Standort gemacht, nur dass sie Bescheid wissen und dass wir aber auch unsere Planungszahlen dann wieder anpassen. Es geht nicht nur darum, wie viel haben wir eingereicht, sondern wo haben wir es eingereicht, damit wir halt auch Erwartungswerte bilden können, was dann auch rauskommt.
Okay, ja super. Also vielen Dank für deine Einblicke, Erik. Das war wirklich super spannend heute und auch, glaube ich, für unsere Hörer sehr, sehr interessant zu lernen. Es geht im Unternehmertum eben nicht nur darum, vielleicht ein aggressives Marketing zu betreiben, sondern vor allem geht es darum, im Hintergrund sich die Dinge wirklich zahlen- und kennzahlenbasiert anzuschauen und darauf basierend dann Entscheidungen zu treffen. Weil wenn man das nicht macht, dann ist der Misserfolg vorprogrammiert. Genau. Also vielen Dank nochmal, Erik. War wirklich spannend und dann freuen wir uns, wenn du bald wieder zu Gast bist.
Sehr gern und ich freue mich, dass ich da sein durfte.
Danke.